Tanken verboten? Ist das E-Auto im Kampf gegen den Klimawandel ein Ausweg oder führt es uns in eine Sackgasse? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Das sind heute unsere Gäste. Stefan Kaineder, er ist Landesrat in Oberösterreich und stellvertretender Bundessprecher von den Grünen. Johannes Schmuckenschlager, Nationalratsabgeordneter der ÖVP und Sprecher für Umwelt- und Klimaschutz sowie auch Präsident der Landwirtschaftskammer in Niederösterreich. Sigrid Stagel, Universitätsprofessorin für ökologische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und Georg Brasseur, ehemaliger emeritierter Universitätsprofessor für elektrische Messtechnik und Sensorik an der Technischen Universität in Graz. Obwohl die E-Autos bei den Neuzulassungen mittlerweile Dieselfahrzeuge überholt haben, ist es nach wie vor so, dass wir nicht dort sind, wo wir sein müssten, um die Klimaziele zu erreichen. Ein Überblick dazu von Martin Kramer.
Geräuscharm und klimafreundlicher. Das E-Auto ist die Zukunft. Zumindest, wenn es nach den Plänen der EU-Kommission geht. Ab 2035 sollen keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr über die Straßen rollen. Ausgenommen werden könnten Verbrennungsmotoren, die mit sogenannten E-Fuels betankt werden. Vor einem generellen Verbrennerverbot warnt dagegen EU-Ministerin Caroline Edtstadler heute aufs Neue.
Das Aus für den Verbrennermotor ist definitiv der falsche Weg. Die Zukunft liegt darin, dass wir technologieoffen auch tatsächlich fördern.
Damit gemeint sind etwa alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff oder E-Fuels. Doch der Einsatz solcher E-Fuels ist umstritten.
Es geht eine Menge Energie dabei verloren. Und wenn man die Energie hat, ist es eigentlich besser, wenn man jetzt wirklich nur einen PKW antreiben will, eine Batterie damit aufzuladen, als E-Fuels zu erzeugen.
Doch auch bei den effizienteren E-Autos macht die energieintensive Batterieproduktion nach wie vor Probleme. Zudem ist der Ladestrom bei weitem nicht grün. 40% des Stroms werden in Europa immer noch fossil produziert. Ist die Komplettumstellung auf E-Autos ein Ausweg aus der Klimakrise oder führt das Verbrennerverbot in eine Sackgasse? Und warum fahren erst 3% der Autos in Österreich nur mit Strom?
Diesel ist noch immer billiger. Ja, ist so, leider.
Wir sind beim Überlegen, ob wir doch umsteigen.
Was machen Sie mit Elektroautos im Winter, wenn sie minus 20 Grad haben?
Weil wir einfach den Strom nicht produzieren können, weil wir die Infrastruktur nicht haben. Alles nicht zu Ende gedacht.
Herr Kaineder, alles nicht zu Ende gedacht, sagt der Kollege, wenn wir es uns noch einmal anschauen. Seit langem wird das E-Auto als die Lösung propagiert. Trotzdem ist es so, dass gerade mal 3% der Autos, die in Österreich unterwegs sind, zugelassen sind, Elektrofahrzeuge sind. Offensichtlich ist es noch zu unattraktiv, weil zu teuer, noch zu geringe Reichweite. Das Laden dauert länger als das Tanken und es gibt auch noch nicht so viele Ladestationen. Wie wollen Sie das ändern?
Naja, die Grundvoraussetzung ist einmal, wir müssen das ändern, weil wir eine riesige Herausforderung nicht nur in Europa, sondern global vor uns haben. Klimaschutz muss oberste Priorität haben in unserer Gesellschaft. Warum? Weil wir die Lebensgrundlagen für uns, unsere Kinder und unsere Enkelkinder sichern müssen. Wenn wir es nämlich nicht schaffen, unsere gesamte Gesellschaft, unsere Wohlstandsgesellschaft klimaneutral zu machen, dann heizen wir diesen Planeten so sehr auf, dass wir unsere Lebensgrundlagen verlieren. Und ein wichtiger Bereich in unserer Wohlstandsgesellschaft ist die Mobilität. Wir alle wollen mobil sein, wir wollen uns fortbewegen. Und diesen Sektor unserer Gesellschaft klimaneutral zu machen, das ist eine tatsächlich große Herausforderung.
Das Ziel ist klar, aber wie wollen Sie es schaffen? Wie wollen Sie die Leute dazu bringen, aufs E-Auto zu wechseln? Das war eigentlich die Frage.
Also zuerst einmal ist es wichtig zu sagen, Mobilität heißt nicht automatisch Autofahren. Wir haben in der Bundesregierung sehr große Fortschritte gemacht bei der Förderung des öffentlichen Verkehrs. Wir haben jetzt ein Klimaticket, für das beneidet uns ganz Europa. In Oberösterreich hat heute der FPÖ-Verkehrslandesrat, der uns jahrelang erklärt hat, dass das Klimaticket niemand braucht, die Zahlen präsentiert. Es fahren gut, zehntausende Menschen in Oberösterreich mit dem öffentlichen Verkehr. Na, es ist wichtig.
Ein anderes Thema, den Verkehr auf den öffentlichen Verkehr zu lenken. Die Frage ist der Umstieg aufs E-Auto.
Das wichtig zu verstehen ist, dass Mobilität sozusagen eine Gesamtherausforderung ist und dass es wichtig ist, alle Sektoren im Verkehr sozusagen zu betrachten. Weil der Herr Brasseur wird mit Sicherheit uns sagen können, wie groß die Herausforderung ist, diese gesamte Mobilität umzustellen auf CO2-neutral. beim Individualverkehr, also bei den Autos, ist es tatsächlich so, dass wir aus meiner Sicht einmal zuerst Energieverschwendung abstellen müssen. Und der Verbrennungsmotor ist eine unglaublich ineffiziente Art, Mobilität zu betreiben. Und der Elektromotor ist sehr, sehr viel effizienter. Also er geht viel sorgsamer mit Energie um. Und in einer CO2-neutralen Gesellschaft ist Energie etwas Kostbares. Wir müssen es sehr sorgsam einsetzen. Und da ist der Elektromotor tatsächlich, da hat er einen Riesenvorteil gegenüber dem Verbrennungsmotor.
Herr Schmuckenschlager, die ÖVP hält öffentlich am Verbrennungsmotor fest, hat das heute auch wieder bekräftigt. Warum ziehen Sie hier nicht an einem Strang und sagen auch, nein, wir setzen jetzt auf die E-Mobilität?
Ich glaube, das Thema ist einfach ein klares Ziel, raus aus den fossilen CO2 zu senken. Und das in einem der stärksten Treibersektoren, dem Verkehr natürlich, das ist ein klares Ziel der Regierung, gemeinsam sozusagen. Der Weg eint uns nicht ganz und ich glaube, ich vergleiche das gerne. Wir wollen Marathon laufen und haben noch nicht einmal begonnen, uns die Schuhe zu binden, wenn wir von E-Mobilität reden und uns die Netze anschauen und die Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen die fossilen Energieträger raus aus dem Verkehrssektor bringen und die ergänzen und ersetzen. Und das können wir mit biogenen Treibstoffen, das können wir mit E-Fuels und bis hin zu Wasserstoff, wo wir auch schon sehen, dass die ersten Möglichkeiten gegeben sind. Und daher halte ich das für notwendig, diese Technologieoffenheit zu haben, weil wir ja auch verschiedene Anwendungsfälle haben. Das heißt, für niedrigere Energien ist es vielleicht mit der Batterie leichter möglich. Wenn ich an den Bau denke, an große Caterpillar, Krane, an die LKWs oder auch im landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugsbereich, dann werden wir dort eher noch am Verbrennungsmotor die große Leistungskraft brauchen. Und daher ist das so schnell nicht möglich.
Diese Alternativen werden wir uns auch alle anschauen. Frau Steigl, ich möchte Sie jetzt fragen, müsste die Politik im Moment sehr viel mehr Druck dahingehend machen, dass mehr Menschen aufs E-Auto umsteigen, um eben schneller mit den CO2-Emissionen runterzukommen?
Im Vergleich zum Verbrennermotor ist natürlich E-Mobilität präferabel, weil es die Möglichkeit gibt, wenn man grünen Strom einsetzt, dass es eben kohlenstoffneutral ist. Also insofern besser. Dennoch ist es aber so, dass es sehr ineffizient ist, mit motorisiertem Individualverkehr Strecken zurückzulegen, die auch anders zurücklegbar sind. Und da gehört zuerst einmal die ganz kurzen Strecken dazu, die man mit aktiver Mobilität machen könnte, was auch der Gesundheit zuträglich
damit
wäre.
Man jetzt zu Fuß gehen,
mit dem Fahrrad fahren, genau, die ganz kurzen Strecken. Und dann andere Strecken, wo es gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gibt oder Fernverkehr, dass man auch dort die Möglichkeiten nutzt, weil das ist effizienter pro gefahrenem Kilometer. Das heißt, dass ein motorisierter Individualverkehr mit Verbrennermotor nicht, aber mit Elektroantrieb sollte aber nur dort eingesetzt werden, wo es nicht anders geht. Mhm. Sonst ist es systemisch nicht effizient.
Jetzt, dass insgesamt der Wechsel komplett weg vom Individualverkehr für die Umwelt besser wäre, ich glaube, da wird jeder zustimmen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Individualverkehr schauen, ist es nicht trotzdem so, dass das E-Auto im Moment die wesentlich bessere Variante ist als Benzin- oder Dieselfahrzeuge?
Naja, da muss man auf die Randbedingungen, also dazu sagen, unter welchen Bedingungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Carport habe und auf diesem Carport sind Solarzellen oder ein Hausdach und ich lade dann tatsächlich die Batterien mit Solarstrom auf, dann ist die Effizienz sehr hoch. Das heißt, dann sind die CO2-Emissionen sehr gering. Wenn ich aber, so wie es ja heute der Fall ist, die Fahrzeuge in der Regel vom öffentlichen Netz aus lade, es ist ja sogar im Film gesagt worden, wo wir 40% fossile Energie im Netz haben, muss natürlich diese zusätzliche Energie zum Nachladen dieser Fahrzeuge aus zusätzlichen Kraftwerken kommen. Und diese zusätzlichen Kraftwerke sind natürlich Kohle- und Gaskraftwerke. Das heißt, ein Elektroauto, das heute aus dem öffentlichen Netz geladen wird, mit dem sogenannten Residuallaststrom geladen. Das ist genau der Strom, der aufgebracht werden muss, weil der grüne Strom ist ja schon im Netz. Und wenn ich jetzt einen zusätzlichen Verbraucher anschließe, muss der von irgendwas gedeckt werden. Das sind also fossile Kraftwerke. Und damit lade ich die ungefähr mit 800 bis 900 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, also mit mehr, als wenn ich dieselbe Distanz mit einem gleichwertigen Dieselfahrzeug fahren würde.
Also machen wir uns da was vor, wenn wir sagen, das E-Auto ist die grünere Alternative, die ökologische Alternative.
Da spricht der Herr Brasseur natürlich eine weitere Herausforderung an, die uns bei der gesamten Umstellung unserer Gesellschaft erwartet, nämlich wir müssen grüne Kraftwerke bauen. Die gute Nachricht, Herr Brasseur, wir haben im letzten Jahr so viel Photovoltaikfläche zugebaut, wie Österreich schon installiert hatte. Das heißt, wir Wir verdoppeln gerade im Einjahres-, Zweijahres-, Dreijahres-Rhythmus den Strom, der erneuerbar ist, gerade wenn es um die Sonnenenergie geht. Ich in Oberösterreich bin sehr viel momentan unterwegs in Wirtshäusern, um mit den Leuten diese Energiewende, auch die Mobilität zu diskutieren. Alle zwei Wochen gibt es dann Termin in einem Dorfwirtshaus. Und dort kommt man drauf, dass sehr, sehr viele Leute, gerade die am Land leben und eben den öffentlichen Verkehr gar nicht so zur Verfügung haben, die haben sich jetzt eine Photovoltaikanlage installiert. Und die überlegen sich, ein Elektroauto zu kaufen, weil sie Energiesicherheit und Energiefreiheit haben wollen. Mhm. Die haben eine schmerzliche Erfahrung gemacht vor zwei Jahren, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, nämlich dass Energieversorgung wirklich extrem teuer geworden ist. Und die Leute haben verstanden, wenn sie sich selber mit ihrem Sonnenkraftwerk nicht nur im Haus mit Energie versorgen, sondern auch noch die Mobilität damit organisieren können, dann werden sie unabhängig und es wird günstiger. Und das ist ein Ziel, das wir haben müssen. Und wenn es um die Technologieoffenheit geht, dann habe ich gegen den Begriff einmal gar nichts. Aber in gewissen Segmenten in der Transformation brauchen wir Technologieklarheit. Und die Automobilkonzerne ganz im Besonderen wollen wissen, wohin sie ihre Forschungsgelder investieren sollen. Wenn wir das offen lassen, dann müssen sie ihre Milliarden aufteilen und haben einen wesentlichen Wettbewerbsnachteil
im internationalen Wettbewerb. Ich möchte auf diese Klarheit gleich zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz bei diesem Punkt bleiben der grünen Energie, weil jetzt hier der Vorwurf war, dass solange wir diese grüne Energie noch nicht in dem Ausmaß zur Verfügung haben, dass sie eben all unsere E-Autos lädt, das E-Auto nicht grüner ist als normale Verbrennerfahrzeug. Da würde ich, Frau Stagler, von Ihnen gerne noch eine Meinung dazu wissen. Ist es so, dass wir tatsächlich das von einer grüneren Variante des Autos beim E-Auto erst sprechen können, wenn auch der Strom grün ist?
Ja, natürlich. Wenn mit fossilem Strom, mit fossilen Brennstoffen der Strom hergestellt wird, dann ist es konzentrierter, aber nicht notwendigerweise besser. Aber zum Glück ist ja in Österreich die Stromversorgung mit, glaube ich, 87% derzeit schon mit grünem Strom. Das ist in den letzten Jahren wirklich etwas weitergegangen, vor allem in den letzten zwei Jahren sehr viel weitergegangen. Und die 40% Rest, die im Beitrag genannt wurden, das ist der europäische Mittelwert. Da sind wir in Österreich besser unterwegs. Das heißt,
69% Erneuerbaren und 31%, glaube ich.
Das ist auch wieder so eine Vermischung von Fakten und von Wunschdenken. Es ist in Europa 60-40 oder 70-30, das heißt, innerhalb des letzten Jahres hat sich, weil relativ mehr Wasserkraft noch dazugekommen ist, einfach weil die Natur mehr hergeschenkt hat, heißt es, dass aber immer noch fossiler Strom vorhanden ist. Und dieser fossile Strom ist notwendig, um den Bedarf zu decken. Wenn ich jetzt immer mehr und mehr Photovoltaik und Wind ausbaue, dann ist es normalerweise so, dass dann die Netze, wie wir schon oft gehört haben, eigentlich überlastet werden, weil große Mengen an Strom da sind und die müssen ja schlagartig verbraucht werden, weil der Strom selbst keine Energie hat. Das heißt, wenn ich immer dann, wenn dieser Strom da ist, dann wäre nur mehr noch grüne Energie im Netz, ist leider nicht immer, sondern in vielen Fällen muss ich eben dann das, was mehr notwendig ist, muss ich dann fossil aufbrauchen. Und das, was in den letzten Jahren passiert ist, dass man durch Förderungen zusätzlich Verbraucher ans Netz lockt, wie Wärmepumpen, wie Elektrofahrzeuge, ohne vorher diese grünen Kraftwerke zu bauen. Und wenn jetzt überall Sonne ist, werden die Netze überlastet, weil viel zu viel Sonnenenergie im Netz ist. Photovoltaik, wie Sie erwähnt haben, wird immer mehr gebaut. Und in der Zeit, wenn Sie zum Beispiel jetzt am Abend nach Oberösterreich fahren wollen, ja, dann muss das wohl ein Kohlekraftwerk sein, das den Strom deckt, weil momentan haben wir keine Sonne und Wind ist auch nicht so viel. Das heißt, die fossilen Kraftwerke müssen diese Energie dann bereitstellen. Also es ist eine super Idee, wenn ich am Dach Photovoltaik montiere. Ich werde dann unabhängig, aber ich werde abhängig vom Wind und Sonne. Das heißt, es gibt kalte Dunkelflauten, da haben sich Wissenschaftler viel Arbeit gemacht und haben die letzten 30, 35 Jahre zurück durchgesucht und müsste ungefähr für 12 Wochen müsste man bereitstellen, Backup-Kraftwerke, um dann, wenn kein Wind und keine Sonne da ist, diese Energie bereitstellen zu können.
Aber das ist ja ein großer Vorteil der elektrifizierten Individualmobilität dort, wo wir sie brauchen. Weil jedes einzelne Auto einen Speicher eingebaut hat. Und das Interessante ist, wenn Sie richtigerweise sagen, Herr Brasseur, dass wenn man in der Nacht mit dem Auto fährt, dort die Sonne nicht scheint, dann ist die gute Nachricht, in der Zeit, wo ich mit dem Auto fahre, brauche ich keinen Strom tanken, da verbrauche ich ihn. Und tanken tue ich ihn dann, wenn er am Netz hängt. Es ist auch an uns in der Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir in Zukunft diese ganz vielen kleinen Speicher, die die Elektroautos nun mal sind, auch nutzen können zur Netzstabilisierung. Da gibt es großartige Ideen, wie man ein Auto sozusagen dafür belohnen kann, wenn es nachts am Netz ist und einen Teil des Stroms, der gespeichert ist, wieder freigibt, um sozusagen in den Netzen den grünen Strom, den wir tagsüber getankt haben, auch wieder verfügbar zu haben. Und da ist schon auch in der elektrifizierten Mobilität bei den E-Autos eine riesige Chance für diese Transformation. Wenn Sie sagen, das möchte ich jetzt schon noch kurz ausführen, wenn Sie sagen, dass weil wir die grünen Kraftwerke brauchen, wenn wir Stromverbraucher wie Wärmepumpen oder Elektroautos sozusagen in die Gesellschaft hereinholen, dann stimmt das. Meine feste Überzeugung ist aber, die Herausforderung Klimaneutralität ist so riesig und die Zeit, die wir dafür haben, ist so knapp, dass wir eine Kultur der Gleichzeitigkeit brauchen. Die österreichische Industrie ist schlicht nicht in der Lage zu sagen, in 10 Jahren stellen wir dann alle Heizungen um, wenn wir vorher die Kraftwerke haben. Wir müssen es gleichzeitig machen. Die gute Nachricht, Herr Brasseur, wir bauen so viele erneuerbare Heizsysteme wie noch nie und gleichzeitig so viele Photovoltaik- und Windkraftanlagen wie noch nie. Und das ist diese Kultur der Gleichzeitigkeit, die wir für die Transformation brauchen.
Ganz von Herrn Schruckenschlager hören, halten Sie diese Pläne für realistisch? Sind sie realistisch? Geht sich das aus, diese Gleichzeitigkeit, die von Herrn Kanäle gerade angesprochen wurde?
Herr, ich glaube, die Realität zeigt es uns ja jetzt schon, dass sie sich nicht ausgeht. Also wir haben ja leider die Situation, oder Gott sei Dank die Situation, und ich teile das absolut, dass wir mehr in die grüne Energie gehen müssen und unsere Ausbauprogramme, gerade Photovoltaik, riesenerfolgreich. Wir haben aber heuer im Sommer bereits gesehen, dass die ersten Donaukraftwerke gedrosselt werden, weil so viel Energie hinein ins Netz kommt, dass ich das nicht unterbringen kann, ja, weil ich eben PV und Windenergie zum Teil habe. Wir wissen, wir brauchen, wenn wir das entsprechend erfolgreich umsetzen wollen, müssen wir Netze haben. Und die Netze müssen diese Kapazitäten leisten können. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und darum dürfen wir uns nicht sozusagen da einengen in der Diskussion, ein Netz Richtung Speicher oder Elektrobatteriespeicher zu entwickeln, sondern wir müssen alles nehmen, was geht. Und ein Speicher kann auch ein anderes Medium sein. Ein Beispiel nur, es wird jetzt gerade konzipiert, dass wir haben ein großes Windenergieaufkommen im Osten Österreichs, Weinviertel, Burgenland zum Teil. Wir kriegen diesen Strom aber nicht in den Westen, weil alleine der Leitungsbau mit der APG, also der österreichischen Netzagentur, die bekommen diese ganzen Widmungen und dergleichen Bürgerproteste. Also sehr schwer, wirklich diese leistungsstarken 380er KV-Leitungen, will keiner in seiner Umgebung haben, das wirklich zu realisieren. Das heißt, wir jetzt gehen die ersten Projekte, diesen Strom zu vergasen und übers Gasnetz als Speichermedium sozusagen dann als Energie zur Verfügung zu haben, weil es ist die grüne Energie, es ist egal sozusagen in welcher Mediumsform und das ist ja der Zugang, den wir hier haben.
Ich würde hier noch ganz hören, ist das eine gute Variante, dass man sagt, man sucht sich sozusagen einen Zwischenschritt, weil man den Strom nicht unmittelbar verwerten kann?
Naja, das Problem ist halt, dass man damit physikalisch verliert. Das wird ineffizienter. Es gibt ja auch die neue Strategie, das ist den ÖNIP, den Plan zum Ausbau der Netze in Österreich. Das heißt, natürlich haben wir derzeit noch nicht die adäquaten Netze, aber es gibt einen Plan und es gibt eine Beschleunigungsstrategie dazu, wie diese Netze ausgebaut werden können und ausgebaut werden müssen. Das heißt, also, einerseits sollte man so effizient wie möglich unterwegs sein, das ist den grünen Strom direkt zu nutzen und dann sich zu überlegen, wo es nicht möglich ist, den grünen Strom direkt zu nutzen, dann über Wasserstoff für die Industrie, dann vielleicht über E-Fuels für Schiffverkehr, für Flugverkehr. Klar, verschiedene Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, aber nicht die Diskussion verwirren, indem man über E-Fuels für Autos spricht, weil da ist eindeutig die batteriebetriebene physikalisch die bessere Option.
Ich glaube, wir sollten eine neue Terminologie noch einführen, und zwar die grünen Elektronen und die grünen Moleküle. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Strom. Ich kann mit Strom unmöglich die so saisonalen Bedingungen, die ich im Sommer habe, in den Winter retten. Wir müssen ungefähr das 20-25-fache an Energie in grünen Molekülen vom Sommer in den Winter retten, um im Winter ausreichend Energie in Österreich zur Verfügung zu haben.
Können Sie diese grünen Moleküle nur erklären, für die mit dem Begriff nicht
anfangen? Das sind also Wasserstoff, atomar gebunden an Kohlenstoff oder Stickstoff, also vorwiegend an Kohlenstoff und ob das jetzt Alkohol heißt oder Benzin oder Diesel.
Das ist das, was wir umgangssprachlich als E-Fuels zusammenfassen.
Ja, richtig. Oder? Ja. Methan, also all das, was eigentlich fossile Energie heute schon existiert. Der Schlüssel ist ja, dass wir den Kohlenstoff in einen geschlossenen Kreislauf führen müssen. Der Wasserstoff kann bleiben, wie er ist. Ich muss nur darüber nachdenken, wie kann ich den Wasserstoff möglichst effizient, warum effizient? Weil das heißt immer noch mehr Sonne und mehr Windkraftwerke und die würden wir natürlich möglichst nicht in Österreich errichten, sondern dort, wo ich das 2-, 3-, 4-fache, 4 ist schon schwierig, aber das 3-fache ernten kann. Für die gleichen Investitionen, Investitionen heißt ja auch mehr CO2-Emissionen für den Bau der Kraftwerke. Das heißt, das muss ich dort machen. Aber da ist natürlich momentan die Entwicklung auf der Welt, wo wir Kriege haben. Und wenn Kriege sind, brauche ich nicht über Energiewende nachdenken. Da muss ich schauen, dass meine Familie überlebt oder ich selber. Das heißt, Frieden ist total wichtig und das wäre eigentlich die Aufgabe der Politik, möglichst Frieden zu schaffen.
Also Sie sagen, mittelfristig muss man auch schauen, dass man dort sozusagen generiert, wo mehr Sonne und Wind
natürlich verfügbar ist. Natürlich, da kriege ich das 2-, 3-fache und die forme ich sofort um in transportfähige grüne Moleküle, die ich auch genau mit den Transportsystemen transportieren kann, die wir heute haben. Und damit kann ich es über Jahrzehnte mischen. Und diese Zeit zu überbrücken, diese 10, 20 Jahre, die es dauert, bis wir das tun können, die müssen wir mit effizienter Anwendung der fossilen Energie machen, weil was anderes haben wir momentan nicht.
Das ist eben die Frage, haben wir was anderes? Weil es ist ja im Moment durchaus der Plan, dass man sagt, man setzt jetzt schon stärker auf die E-Mobilität. Ja,
das ist eine lächerliche Menge. Also wenn ich die Batterien der Elektroautos zusammennehme, ist das nichts verglichen mit dem, was man braucht.
Da würde ich jetzt gerne den Herrn Kaineder fragen, weil jetzt unabhängig davon, ob grün oder nicht, ist ja auch immer die Befürchtung, würden wir jetzt alle vorbildlich auf ein E-Auto wechseln, hätten wir dann genug Strom im Land um tatsächlich und hätten wir die Netzkapazität, um wirklich alle Autos zu laden. Und da ist meine Frage an Sie, wie viele E-Autos wären im Moment in Österreich tragbar? Also wir haben aktuell 166.000 reine E-Autos, Hybrid sind jetzt nicht dabei, insgesamt aber über 5 Millionen Pkw. Wie viele davon könnten im Moment als E-Autos funktionieren?
Also da müssen Sie sozusagen die Physiker, die Techniker fragen. Die Frage brauche ich mir als Politiker insofern nicht stellen, als diese beschleunigte Transformation, die muss passieren. Ich glaube, wir in der Politik sind gefordert, die Rahmenbedingungen zu machen. Und eine Rahmenbedingung ist, Energieverschwendung abzustellen. Mhm. Wir haben das große Problem, dass wir in einigen Sektoren unserer Gesellschaft Energie noch verschwenden. Mhm. Es gibt im Übrigen ein hervorragendes Beispiel, wie das gelungen ist. Nicht durch Technologieoffenheit, sondern durch Technologieklarheit. Sie erinnern sich sicher alle noch an die Glühbirne. Die Glühbirne war von allen geliebt und irgendwann hat der Gesetzgeber, der Europäische vor allem, gesagt, diese Art der Energieverschwendung in der Beleuchtung muss aufhören. Und das Ergebnis war eine Riesendebatte in der Bevölkerung. Es hat sich niemand vorstellen können, wie das ohne die Glühbirne geht. Und die Alternative damals, denken Sie noch einmal nach, war eine Giftschleuder. Nämlich die Energiesparlampe. Das war die Alternative, die wir hatten. Und trotzdem hat der Gesetzgeber gesagt, diese Energieverschwendung, die darf nicht mehr sein. Und was daraus entstanden ist, ist ein unglaublicher Dynamo in der Entwicklung. Und heute haben wir, eigentlich nur 5 Jahre später, gab es die LED, die wir heute kennen. Die war flächendeckend verfügbar, die ist langlebig, die ist extrem energieeffizient und sie ist leistbar. Und diese Technologieklarheit hat genau zu der Entwicklung geführt und wir brauchen das in anderen Sektoren auch. Der Verbrennungsmotor ist extrem ineffizient und verschwendet zu viel Energie.
Ich möchte ganz kurz, ich möchte von Herrn Schmuckenschlager gern wissen, brauchen wir jetzt so wie damals diese Klarheit? Brauchen wir jetzt auf EU-Ebene das klare Bekenntnis zur E-Mobilität und eben nicht dieses Aufweichen in Richtung Alternativen, passiert?
Also da fürchte ich mich also wirklich vor diesen Bezeichnungen und wie man mit der Sprache spielen kann. Wenn ich Offenheit gegen Klarheit definiere, dann ist für mich Klarheit Diktat und dem kann ich absolut nichts abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn auch diese LED-Leuchten haben sich nicht aus einem singulären Forschungsweg ergeben, sondern weil halt auch breit geforscht wurde. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht, weil ich eine politische Vorgabe habe, läuft alles dorthin, sondern ich muss eine Breite haben und wir sind ja nicht alleine auf der Welt und gerade die Welt der Wissenschaft ist ja international total stark vernetzt. Ich glaube, was wir in Österreich schauen müssen, ist, welche Ressourcen haben wir und können wir entsprechend heben. Und da sind wir ja auch bei den Biogenen relativ stark. Gerade was eben Transfer von Sommer in den Winter betrifft, nehmen wir nur beim Heizen, also Raumwärme. Wenn wir Holz, dieses Riesenkapital in unserem Land entsprechend nutzen für Raumwärme, da haben wir Riesenpotenziale nach wie vor. Und ich glaube, da liegt viel, was wir haben. Weil eine Sache ist schon, es ist sicherlich in der Rechnung richtig, mit der Energieproduktion in Länder zu gehen, wo ich die besseren Bedingungen habe. Ja, also so die Überschrift Photovoltaik in der Sahara. Ja. Aber die Frage für uns ist doch gerade mit den Erfahrungen der letzten Jahre, wie können wir Energiesicherheit im eigenen Land auch herstellen, in dem System der Versorgungssicherheit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, welche Ressourcen haben wir in Österreich und wie können wir die bestmöglich, wenn es vielleicht auch da oder dort einen Cent oder zwei Cent mehr kosten mag, aber bestmöglich etablieren.
Also diese Versorgungssicherheit kann man gerade bei der grünen Energie leicht sicherstellen, weil diese grüne Energie rund um den Globus eingesammelt werden kann. Da gibt es von der Fraunhofer Gesellschaft einen schönen Power-to-X-Atlas, wo viele Punkte gezeigt sind, wo ich die mit hoher Effizienz bekommen kann. Und damit on a long run, nicht morgen, sondern längerfristig gedacht, habe ich viele Stellen, wo ich diese grünen Moleküle einsammeln kann. Weil der Transport von diesen E-Fuels oder wie sie es nennen wollen, weil der extrem effizient ist, weil die Energiedichte so hoch ist. Das heißt, der Wert eines Schiffes ist zum Beispiel, nur der Neubau eines Schiffes kostet viel weniger als das, was ein Schiff ein einziges Mal mit der Ladung transportiert. Das ist unwahrscheinlich. Das heißt, damit kann ich von rund um den Globus mir diese grüne Energie holen und wenn irgendwo gestritten wird, hole ich mir es von wann. Das heißt, wenn wir mit Australien zum Beispiel irgendeinen Vertrag hätten, dann könnten wir von dort auch mit großer Sicherheit solche Waren bekommen, solche flüssigen Kraftstoffe bekommen.
Ich möchte auf diese alternativen Technologien im zweiten Teil der Sendung gern eingehen. Ich möchte noch ganz kurz bei der Frage bleiben, brauchen wir jetzt eine politische Entscheidung, brauchen wir jetzt das Verbrenner aus? Und Herr Schmuckenschlager, da hätte ich an Sie noch die Frage, weil Sie haben jetzt schon gesagt, Sie möchten auf jeden Fall auf die E-Fuels setzen, möchten diesen Weg offen lassen. Es ist aber so, dass durchaus einige CDU-Politiker sagen, wir dürfen nicht nur den Verbrenner von oder müssen nicht nur den Weg offen lassen, dass Verbrenner E-Fuels verbrennen dürfen, also neu zugelassene Verbrenner, sondern wir wollen auch Benzin und Diesel nach 2035 noch zulassen in der Europäischen Union. Würden Sie das auch fordern?
Ich glaube, wir müssen uns, Sie haben vorher von 5 Millionen Zulassungen oder zugelassenen Fahrzeugen.
Zugelassen, aber nicht also Neuzulassungen. Jetzt spreche ich ja von
Bestandsflotte in Österreich. Ja. Und da sind wir vorwiegend natürlich beim Verbrenner und das wird innerhalb von 10 Jahren nicht weg sein.
Aber die müssen ja nicht weg. Es geht jetzt um die Neuzulassungen. Es geht jetzt um die Frage, soll ein neu zugelassenes Auto nach 2035 noch mit Benzin oder Diesel betrieben werden?
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da muss auch Europa ganz klar diese Möglichkeit geben, auch nach wie vor Autos zuzulassen, die mit anderen Treibstoffen fahren, weil wir haben diese Geschwindigkeit nicht. Und da kann man jetzt dreimal sagen, die Technologie ist schon
anders. Jetzt habe ich es Ihnen nicht ganz verstanden. Mit anderen meinen Sie auch noch fossile Treibstoffe?
Ja,
wollen Sie?
Natürlich. Okay. Aber in der bestmöglichen Form mit gemischten Treibstoffen, wie wir es heute schon haben, mit Beimischungen etc., weil wir in vielen Bereichen in der Geschwindigkeit dort nicht hinkommen werden. Und das ist ja auch die Thematik, wenn man sagt, die Autoindustrie hat längst schon umgestellt. Das hat sie nicht. Sie bauen heute in China ihre Verbrennungsfabriken.
Aber sie planen es. Also wir haben heute ein bisschen die Pressemitteilung durchgelesen. VW will 2025 den letzten Verbrenner auf den Markt bringen. Opel 2028, Fiat 2030.
Auf welche Märkte? Nein.
Nicht international. Bitte?
Auf welche Märkte ist die Frage? Sie richten sich jetzt ganz stark nach dem europäischen Markt, aber die internationalen Märkte sind viel breiter und das sind internationale Konzerne. Die richten sich einfach nach der gegebenen Politik, die jetzt in Europa ausgegeben worden ist und deswegen verlagern sie. Aber sie in der Gesamtstückzahl produzieren sie. In Brasilien fährt VW mit 40% Beimischung beim Benzin. Das ist möglich technisch.
Dann muss ich hier fragen, werden wir auch nach 2035 noch Diesel- und benzinbetriebene Fahrzeuge zulassen müssen?
Nein, und es beantwortet der Konsument und die Konsumentin in Europa diese Frage, weil die europäischen Autobauer orientieren sich nicht auf 2026 oder 2028 bei einer rein elektrischen Flotte nach dem Gesetzgeber, weil der diskutiert ja gerade, ob es 7, 8, 9 Jahre später erst zu einem gesetzlichen auskommt, sondern die orientieren sich nach der Nachfrage. Und das Spannende ist schon, dass wir in dieser ganzen Debatte sehen, dass wieder die Lobbyisten, die fossilen Lobbyisten, versuchen, Druck aufzubauen in die Politik. Sie haben nur die Rechnung ohne die Konsumentinnen gemacht. Und was im Vorfeld dieser Europawahl jetzt sehr schwierig ist,
kann ich mir nicht umhängen lassen.
Darf ich noch fertig sagen, was im Vorfeld dieser Europawahl so schwierig ist, ist, dass wir wieder diese Verunsicherungsversuche, diese politischen haben. Wir hatten bei den Konservativen 20 2020 hat Ministerpräsident Söder gesagt, das Aus des Verbrenners muss kommen. 2024 dreht er wieder um. Und diese Art von Verunsicherung, gerade wenn es um den Klimaschutz geht, das ist unverantwortlich. Und das muss aufhören. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern klar sagen, was es braucht, dass wir diese Gesellschaft und die Lebensgrundlagen sichern können für unsere Kinder und Enkelkinder. Und es gibt einen Weg und eine Technologie, die uns dahin führt.
Aber ganz kurz, weil Herr Schmuckenschlager wollte noch auf die Lobbyisten reagieren.
Nein, das ist lächerlich. Also fossile Lobbyisten, ich trete für erneuerbare Energien ein, aber wir müssen Realismus sehen und wir dürfen Technologien nicht ausschließen. Also das geht's. Und wenn wir europaweit betrachten, wer drängt denn am stärksten auf unseren Markt? Das ist die chinesische Elektromobilität, die Produktion aus China. Das heißt, wir zerstören uns da ja etwas und da geht es nicht darum, um die Frage, ob irgendwelche Lobbyisten dahinter sind oder nicht. Und 2/3 der neu zugelassenen E-Autos sind Geschäftsautos, also Betriebsautos, die ich halt spezifisch steuerlich absetzen kann. Das hat ja auch einen Sinn, dass wir das machen, aber das ist schon eine motivierte Nachfrage. Also das ist jetzt keine generierte. Ja.
Ich muss an der Stelle ganz kurz unterbrechen, weil wir in eine Werbepause müssen. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir diskutieren hierüber weiter, reden auch darüber, was es eben mit den Importen chinesischer Fahrzeuge auf sich hat und werden uns natürlich auch anschauen, was die Alternative ist, beziehungsweise auch schon die angesprochenen E-Fuels möglicherweise in der Zukunft leisten können. Wir sind gleich zurück. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um das E-Auto geht. Und wir waren jetzt gerade bei der Frage, brauchen wir Technologieoffenheit oder brauchen wir Technologieklarheit? Frau Stagel, da wollten Sie jetzt nochmal ansetzen.
Genau. Wir haben das gerade heute in einer Lehrveranstaltung zur Innovationsökonomie besprochen. Und ich wollte nur klarstellen, dass es nicht darum geht, Technologieoffenheit oder Technologieklarheit, sondern es geht darum, in welcher Phase der Innovation braucht es was. Am Anfang, wenn man Neuheit schafft, braucht es Grundlagenforschung. Da muss man ganz offen sein. Da können neue Dinge entstehen, da weiß man nicht einmal noch, wonach man genau sucht. Dann geht es in Richtung angewandter Forschung. Da ist schon ein bisschen zielorientiert, aber da gibt es noch immer viele Kandidaten, die erfolgreich sein könnten. Technologien oder Nischen und so weiter. Und dann, wenn es aber zu einer reiferen Technologie geht, wo es dann darum geht, Infrastrukturen aufzubauen, um diese Technologien zu unterstützen, dann ist es nötig, Klarheit zu schaffen. Denn sonst schafft man Pfadabhängigkeiten von Investitionen, die sehr teuer sind. Und dann haben wir 2, 3 verschiedene Ladenetze oder Tankstellennetze. Das ist sehr teuer. Und dann sind alle diese Netze suboptimal, weil man es natürlich nicht schafft, das dichte Netz aufrecht zu erhalten oder zu bauen, das man bräuchte, um wirklich hohen Komfort zu haben. Das heißt, in dieser Phase der Innovation ist es dann präferabel, dass man Klarheit schafft, um die Investitionen dorthin zu kanalisieren, was die beste Technologie ist, nach dem aktuellen Verständnis.
Und da sind Sie ganz klar das E-Auto jetzt führend.
Bezüglich Pkw ist E-Autos diesbezüglich, weil physikalisch effizienter.
Ich möchte dazu auch kurz eine Grafik zeigen, weil das ist jetzt nicht Ihre alleinige Meinung. Wir haben dazu auch eine Grafik vorbereitet, die die Effizienz der verschiedenen Methoden aufzeigt. Wir haben es hier eingeblendet. Hier wird quasi grafisch aufbereitet, der Strom, der von einer Windkraftanlage erzeugt wird, wird sozusagen abgebildet in den verschiedenen möglichen Verwertungsmöglichkeiten. Bei einem elektrobetriebenen, e-batteriebetriebenen Auto würden 1600 Fahrzeuge damit versorgt werden können. Mit der Technologie von Wasserstoff, die Sie vorhin angesprochen haben, Herr Brasseur, wären es 600 Fahrzeuge. Mit E-Fuels wären es 250 Fahrzeuge, weil es eben durch die Umwandlung immer einen gewissen Verlust auch gibt. Wenn man sich das anschaut, unterstreicht das ein bisschen das, was Frau Stagel gesagt hat, dass wir eigentlich schon in einer Phase sind, wo wir ganz genau wissen, auf welches Pferd wir jetzt setzen müssen und deshalb alle Kraft da rein, damit man in diesem Bereich den höchstmöglichen Komfort schafft. Was spricht dagegen?
Es sollte nicht die Politik jetzt auf verschiedene Pferde setzen, sondern die Politik sollte Ziele vorgeben und nicht Technologien. Die Politik sollte Ziele vorgeben, wie viel Gramm CO2 pro Kilowattstunde darf ich maximal haben, wenn ich Strom produziere, wie viel Gramm CO2 darf ich emittieren pro Kilometer, pro Tonnenkilometer für Fahrzeuge. Dann wäre diese Technologieoffenheit wirklich so, wie wir es eigentlich brauchen würden, weil dann fließen auch Mittel in andere Technologien hinein, die vielleicht noch nicht so hoch sind. Und was macht denn das Elektrofahrzeug so effizient? Nicht die Batterie, sondern der elektrische Antriebsstrang. Das heißt, man muss in den zukünftigen Fahrzeugen grundsätzlich einen elektrischen Antriebsstrang drinnen haben. Und um sich das riesige Gewicht und auch die Rohstoffe, die man für Batterien braucht, zu ersparen, muss an Bord ein Energiekonverter sein. Dieser Energiekonverter kann jetzt eine Brennstoffzelle sein, der kann genauso gut auch ein Verbrennungsmotor mit Generator sein. Weil wenn ein Verbrennungsmotor in seinem Bestpunkt läuft, ist er besser als jede Turbine, da hat er 50 plus Wirkungsgrad und heutige Fahrzeuge haben 15-20% Wirkungsgrad in Ballungsräumen. Das heißt, ich könnte schlagartig den Kraftstoffverbrauch halbieren. Und momentan haben wir nichts anderes als fossile Kraftstoffe. Das heißt, wir könnten für 10, 20, 30 Jahre mit den bestehenden Infrastruktur die CO2-Emissionen halbieren, indem wir den elektrischen Antriebsstrang nutzen und an Bord konvertieren. Wenn Sie es mit Methanol machen.
Das heißt,
machen,
Sie würden jetzt simpel ausgedrückt aus den fossilen Brennstoffen Strom erzeugen und die Stromerzeugung im Fahrzeug passieren
natürlich
lassen. Warum ist das nicht die Technologie, die es geworden ist?
Weil es nicht ausreicht, die Emissionen jetzt zu halbieren, sondern wir müssen die Emissionen ganz rauskriegen.
Das ist der erste Schritt. Und in diesen 20 Jahren haben wir dann ausreichend synthetische Kraftstoffe, die die fossilen immer mehr und mehr verdünnen. Das heißt, in den nächsten 5 oder 10 Jahren haben wir die CO2-Emissionen halbiert. Und ab dann geht es dann schon langsam die nächsten 20 oder 30 Jahre auf Null hinunter. Aus dem Null brauchen wir nicht, wir brauchen nur Net Zero.
Da wird halt eines vergessen, nämlich, dass wir sozusagen in den nächsten 5 oder 10 Jahren ja eine alte Fahrzeugflotte noch haben. Ja. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt darüber sprechen müssen. Ab wann kann es bei den Neuzulassungen nur mehr Fahrzeuge geben, die kein CO2 mehr ausstoßen? Wir haben eine echte Not in unserer Zeitachse. Wir müssen sehr schnell diese Wohlstandsgesellschaft klimaneutral machen, damit sie eine hohe Lebensqualität für unsere Kinder und Enkelkinder hat. Das ist die wirkliche Herausforderung. Und die Mobilität, und jetzt spreche ich schon noch einmal an, was ich zu Beginn gesagt habe, weil es mir wichtig ist. Mobilität hat nicht nur mit den Autos zu tun, sondern vor allem mit dem Radwegenetz zum Beispiel. Dieser Regierung und der Klimaschutzministerin ist es gelungen, das Budget dafür zu verzwanzigfachen. Wir haben beim öffentlichen Verkehr Klimaticket, wir bestellen so viele Nachtzüge wie noch nie, wir haben ein riesiges Budget beim Bahnausbau. Das alles sind Maßnahmen, die dafür sorgen, dass wir vielleicht in Zukunft viel weniger Autos brauchen, weil viel mehr Leute bequem im öffentlichen Verkehr pendeln oder in den Urlaub fahren können. Das ist extrem wichtig.
Und dort, das ist wichtig, nur das Thema der Sendung braucht, sind trotzdem die Autos.
Deshalb genau, kommen wir bitte das wollte zurück ich jetzt zu noch zurückkommen. Autos. Dort, wo es Autos braucht, müssen wir die Energieverschwendung reduzieren. Das ist die eigentliche Herausforderung.
Energieverschwendung passiert nicht über die Batterie, sondern passiert über den Antriebsstrang. Das heißt, der Antriebsstrang muss elektrisch sein. Und wenn Sie dann die nächste Fahrzeugflotte plötzlich den halben Kraftstoffverbrauch haben, schinden Sie Zeit, haben 50% CO2 gespart und diese 50% werden in Zukunft immer weniger und weniger werden, weil dieser Kraftstoff immer mehr und mehr grün wird.
Aber wir haben jetzt gerade in der Grafik gesehen, dass alle diese drei Fahrzeuge, die miteinander verglichen wurden, sind elektrisch gefahren. Und sozusagen die Energiebereitstellung ist unterschiedlich. Und jetzt ist es einfach in einer Zeit der Transformation, ist diese Art von Energieverschwendung, dass ich mit einem Windrad nur 250 Fahrzeuge betreiben kann, statt 1600. Das ist eine unglaubliche Energieverschwendung, die wir uns nicht leisten können.
Nein, das ist ja genau der Punkt, wieso man sagt, das wird so schnell nicht funktionieren. Wir müssen die Energie eben in die Frage der Netze stecken und in die Infrastruktur, weil wir haben eben nicht bei jedem Auto ein Windrad stehen und der Strom, den wir jetzt in die Elektromobilität stecken, kommt halt aus anderen Quellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch kein gutes Gefühl. Und wenn ich an die Zukunft denke, wenn wir jetzt in Europa massiv in die nukleare Energie investieren, nur um diese Mehrbedarfe an Strom dann auch generieren zu können. Das heißt, wir müssen doch daran arbeiten, wie können wir bestmöglich Medien schaffen, wo wir grüne Energie drinnen haben und die in unsere Bedarfsfälle aktivieren können. Weil es ist für mich auch, wenn ich über Autos diskutiere, will ich nicht in der Grundsatzdiskussion stecken bleiben, Individualverkehr versus öffentlicher Verkehr etc. Das ist sehr bedarfsgerecht auf den einzelnen Bürger und das ist eine gewisse Freiheitsfrage auch. Aber da diskutiere ich dann, wie können wir die Autos anders antreiben. Und die Entwicklung funktioniert ja und man sieht es ja. Nur meines Erachtens dürfen wir nicht außer Acht lassen, jetzt ein System aufzustellen, wo die Struktur nicht hier ist. Und das ist doch unser Problem, in das wir da sehenden Auges total hineinlaufen. Und die blockiere ich nicht, diese Infrastruktur, Nur weil ich sage, ich fahre mit einer anderen Technologie weiter, die aber CO2-schonender ist, wenn ich statt fossiler Energie pflanzlich basierte Treibstoffe entsprechend auch beimischen könnte.
Ich würde das ein bisschen anders sehen bezüglich der Freiheit. Freiheit ist was ganz, ganz Wichtiges, ganz klar, aber es ist etwas, was gemeinsam geschaffen werden muss. Die Bedingungen, dass man sich frei entscheiden kann, müssen gemeinsam geschaffen werden. Das heißt, Menschen, die nicht in der Innenstadt von Wien wohnen, sondern auch die in anderen Gegenden wohnen, müssen die Möglichkeit haben, auch frei entscheiden zu können, nachhaltig sich zu bewegen. Und dort, wo es möglich ist, Radwege auszubauen, dort, wo es möglich ist, auch den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen und dort, wo es nicht geht, eben mit Elektromobilität zu fahren. Das heißt also, ich würde meinen, dass diese Bedingungen zu schaffen, ist nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern da geht es auch darum, die entsprechenden Infrastrukturen aufzubauen, um es allen zu ermöglichen, frei zu entscheiden.
Und da möchte ich jetzt nochmal einhaken, weil Sie jetzt gesagt haben, also man sieht, dass Sie offensichtlich untere Technologien für zielführender halten. Herr Kaneda, da würde ich von Ihnen gerne wissen, braucht es jetzt überhaupt diese Lenkung durch die Politik? Oder wird es am Ende des Tages sowieso so sein, dass sich die beste Technologie durchsetzt, nämlich die, die am effizientesten ist und auch am CO2-neutralsten, weil ja das Bewusstsein schon da ist, dass sich diesbezüglich was verändern muss?
Ich glaube, dass wir in der Politik die Rahmenbedingungen machen müssen. Und ich habe die Befürchtung, und man sieht das jetzt im Wahlkampf, vor allem im Vorfeld dieser EU-Wahl, die EU war viel weiter, vor allem auch die Konservativen in der EU, die jetzt im Wahlkampf irgendwie sozusagen beginnen zu wackeln, wenn es darum geht, wirklich mutig diese Klimaziele zu verfolgen. Es ist aber die Mutlosigkeit und das Hören auf die falschen Lobbys ein echtes und nachhaltiges Problem und man verspielt mitunter Jahrhundertchancen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Region. Die Stadt Steyr ist eine wichtige Industriestadt und das war sie auch vor 150 Jahren schon. Und damals wurde die Westbahnstrecke geplant, die Zugstrecke von Wien nach Salzburg. Und es war logischerweise so geplant in der K&K-Monarchie, dass dieser Zug von Wien über St. Pölten durch die damals wichtige Industriestadt Steyr nach Linz und dann nach Salzburg fährt. Und warum bleibt jetzt in Steyr kein Railjet stehen? Weil die Politik auf Zuruf einer Lobbygruppe verhindert hat, dass der Zug in die Stadt kommt. Und die Lobbygruppe damals waren die Kutscher. Und das Problem ist, wenn man auf eine Gruppe hört, die tatsächlich um ihre Existenz kämpft und damit eine Jahrhundertchance vergibt, dann haben sie das Produkt, das wir jetzt in Steyr haben. Steyr ist eine wunderschöne Stadt. Bitte kommen Sie und schauen Sie sich's an. Es ist das Venedig der Voralpen. Aber heute braucht man von Steyr nach Linz mit dem Auto 35 Minuten, mit dem Zug 45-50 Minuten. Und hätten wir die Westbahn in Steyr, dann würden wir in Linz in 12 Minuten sein und in Wien in einer Stunde. Und das sind Jahrhundertchancen, die man verspielt, wenn man auf die falsche Lobby hört. Und es ist schon so, dass die fossile Lobby momentan sich massiv engagiert, den deutschen Verkehrsminister beeinflusst hat, dass er europäische Ziele sozusagen verwässert. Und das ist ein echter Schaden.
Da möchte ich jetzt eine kurze Replik, weil es ein politischer Vorwurf war von Herrn Schmuckenschlanger.
Das muss ich sagen, also da diese Lobby-Legende, ja, ich meine, das könnte zurückspielen, wenn ich es mal so billig mache und sage, wer fördert in Richtung Elektromobilität und wir haben Ausbau der nuklearen Energie. Das geht von der führenden Kopf von Fridays for Future, Greta von Thunberg, die sich für Atomenergie ausspricht etc., genau in die grünen Kreise hinein. Also verkaufen Sie doch die Leute da nicht für blöd. Die Frage ist ja, wenn Sie Lobby bei der Fossilen verorten sozusagen, das ist die Lobby, die da unbedingt den Benzin und Diesel halten möchte, es ist der Bedarf, der das zieht. Ja. Die Lobby alleine ist es nicht, weil diese Lobbys, die Aramcos und so weiter dieser Welt, die sind längst in den alternativen Formen investiert. Das sind die größten Betreiber erneuerbarer Energie in weltweit, also global gesehen. Die haben ja längst schon diversifiziert. Die Frage, die wir uns politisch stellen müssen, ist nicht, welche Lobby ist wo dahinter und so quasi halte den Dieb, sondern wie können wir unsere Infrastruktur in diese Transformation bringen? Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, es gelingt uns ja gar nicht so schlecht, nur wir müssen auch realistisch sein, wenn wir mit den Bürgern reden, dass wir sagen, es gibt halt gewisse Ziele, die vielleicht, und das ist diese Frage der Europäischen Union und von der Leyen mit dem Green Deal, gesteckt worden sind mit irgendeiner symbolischen Zahl 2035, 2040. Und danach habe ich erst konstruiert, wie komme ich dort eigentlich am technischen Weg hin. Anstatt, dass ich zuerst den technischen Weg gezeichnet hätte und dann...
Ich möchte noch einen Punkt einbringen, der wichtig ist, weil er im Moment auch stark in Diskussion ist im Zusammenhang mit den E-Autos. Und zwar, das sind die chinesischen Fahrzeuge. Das sind Fahrzeuge, die wesentlich günstiger auf den Markt kommen werden, als es die europäischen im Moment sind. Und daher, Kainer, widerspricht sich so ein bisschen das, was wir eigentlich anstreben, nämlich auch diese Unabhängigkeit. Meine Frage ist jetzt, wollen wir uns für die Klimawende wirklich von China abhängig machen und damit dieser ohnehin schon schwächelnden Wirtschaft, europäischen Wirtschaft, noch einen weiteren Schaden zufügen?
Nein, das dürfen wir nicht machen. Das wäre ein riesiger Fehler. Wir haben das schon mehrfach gehabt in der Geschichte, dass wir eine Technologieführerschaft aufgeben. Und also das beginnt bei der Produktion der PV-Paneele, wo Europa führend war, und geht weiter zu den Wechselrichtern und jetzt zu den elektronischen Fahrzeugen, zu den elektrischen Fahrzeugen. Der Punkt ist ja der, wenn wir es heute nicht schaffen, politisch die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass für die Industrie klar ist, worin sie investieren muss. Die kann die Milliarden nur einmal ausgeben. Und wenn wir es nicht schaffen, klar zu sagen, welche Technologie, welcher Effizienzgrad notwendig ist für die Transformation, dann wird sozusagen dieser Schaden noch viel größer sein.
Aber heißt das, Herr Kainer, jetzt muss ich nochmal nachfragen, heißt das, Sie würden auf das chinesische günstige E-Fahrzeug zulasten des Klimas verzichten, um unsere Wirtschaft zu schützen?
Also ich würde sagen, der Anspruch der europäischen Wirtschaft war es immer und muss es auch sein, vor allem der Autoindustrie, ein besseres Auto zu bauen und auch ein günstiges Auto zu bauen. Und da ist tatsächlich die europäische Autoindustrie bei den Elektrofahrzeugen ein paar Jahre hinten. Ich nehme die Industrie aber anders wahr als die konservative Politik und auch die rechte Politik in Europa. Die sagen nämlich, wir haben einen Plan umzustellen. Wir werden Ende der 20er Jahre die Fahrzeugflotte elektrifiziert haben. Das heißt, die Debatte, die jetzt sozusagen auf den konservativen Politstammtischen geführt wird, die führt ein bisschen an der industriellen Wirklichkeit vorbei. Und ich glaube, die meisten Autobauer würden sich wünschen, dass wir jetzt Klarheit schaffen, die Infrastruktur für die Elektromobilität aufbauen, die Netze bauen, die wir brauchen. Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen, Herr Schmuckenschlager. Wir haben ein Beispiel in Oberösterreich, hat das sehr gut und sehr schnell funktioniert.
Wir sind noch fast am Ende
nämlich,
der Zeit.
Wir haben eine Hochspannungsleitung durch den oberösterreichischen Zentralraum genehmigt. Das war in meiner Zuständigkeit in 16 Monaten. Eine 220 kV-Leitung durch ganz Oberösterreich. Das geht schnell und das müssen wir jetzt machen.
Wir reden jetzt seit einer Dreiviertelstunde oder Stunde über Elektrizität. Elektrizität ist ein Fünftel der Energie, die Österreich oder Europa braucht. Ein Fünftel. Das heißt, wenn wir jetzt alles versuchen, mit Strom hier zu machen, ist das völlig unsinnig. Der Strom ist zu 1000 Stunden mit der Photovoltaik im Mittel in Europa da und zu 2500 Stunden der Wind. Das heißt, der Löwenanteil der Zeit ist ja nicht da. Das heißt, ich müsste dann in Europa den Strom zweimal konvertieren. Zuerst der Strom grüne Moleküle machen und aus denen wieder Strom. Deswegen ist das unsinnig. Deswegen darf ich nicht zu viel den Strom verkaufen. Ich darf nicht zu viele Dinge mit Strom machen zu wollen. Weil der Strom ja in der Industrie dann gebraucht wird, wenn sie ihn braucht, und nicht dann, wenn er da ist. Und damit können wir diese Dinge immer nur mit grünen Molekülen aus der Ferne machen. Nehmen wir es mein Beispiel. Faktor 20 braucht Österreich mehr grüne Moleküle zwischen Winter und Sommer als Strom. Das geht nicht mit Strom. Deswegen dürfen wir den nicht ständig verkaufen. Wir haben ihn nicht.
Gut. Frau Stagel, haben wir ihn nicht? Nein. Den Strom.
Wir haben noch sehr hohe Potenziale. Zum Beispiel haben wir die ganzen Verkehrsflächen, die sind schon versiegelt. Parkplätze beispielsweise, die sind versiegelt. Wieso gibt man nicht lauter Dächer darüber, was auch noch eine Beschattung ist. Im Winter kann es auch noch mit den Schneeräumen helfen. Sonstige Autobahnen und so weiter. Das heißt, also, da gibt es große Flächen, die schon derzeit versiegelt sind, also die sonst keine Probleme verursachen, wo man aber noch PV-Anlagen installieren kann.
Ja, die sind 12% der Zeit dann da. Die restliche Zeit sind sie nicht da.
Der Ausbau von Windkraftanlagen ist natürlich im Laufen. Repower passiert, wo es wirklich exponentielle Verbesserungsmöglichkeiten gibt für die gleichen Standorte. Das heißt also zuerst einmal die Gelegenheiten noch nutzen. Die Sonnenenergie ist sehr viel vorhanden und Speicherkapazitäten natürlich parallel dazu aufbauen. Dann sind wir so unabhängig wie möglich von Störungen, die wir in den letzten 2-3 Jahren erlebt haben.
Herr Schmuckenschlager, jetzt hat Österreich sich das Ziel gesetzt, 2040, das ist schon in 15 Jahren CO2-neutral zu sein. Im Moment, wir haben es eingangs gehört, sind aber noch 97% der Fahrzeuge, also Pkw, die ja unterwegs sind, Benzin- oder Dieselgetrieben. Ist es realistisch, dass wir dieses Ziel erreichen?
Ich glaube schon, weil der Verkehr nicht das einzige Thema ist. Und wir heuer schon gesehen haben in der Umsetzung, dass wir alleine nur von 5% auf 10% die Beimischung Ethanol zu Benzin schon verdoppelt haben, was wir da für Potenzial haben, CO2 einzusparen. Also es ist möglich, Fossile zu ersetzen. Deswegen muss nicht jedes Auto morgen ein Elektroauto sein und wir können die Ziele trotzdem erreichen. Also davon bin ich absolut überzeugt. Und wir brauchen es auch bedarfsangewandt, ja. Weil wir, was machen wir jetzt mit dem Wintereinbruch? Haben wir einzelne Talschaften, Ortschaften, wo kein Strom war, weil das gewisse Situationen waren. Dort können Sie dann nicht sagen, es tut mir leid, wartet seit 3 Tage, bis es wieder funktioniert. Das ist kein sicheres System
allein. Ein bisschen zu lang, weil ich würde von allen gerne noch die Einschätzung haben. Wir sind am Ende der Zeit. Können wir es schaffen?
Nein.
Sie sagen nein, Herr Kaneda?
Ja, wir haben keine Alternative. Wir müssen für unsere Kinder und Enkelkinder die Lebensgrundlagen sichern. Und das heißt, ohne CO2-Ausstoß eine Wohlstandsgesellschaft organisieren.
Die Frage ist falsch gestellt. Wir müssen es schaffen. Die Frage ist, wie können wir es schaffen?
Vielen Dank. Wir haben versucht, dieser Frage, wie, einen Schritt näher zu kommen. Die unterschiedlichen Ansichten bleiben bestehen. Ich bedanke mich aber für die spannende Diskussion. Sie können die ganze Sendung auch noch mal nachschauen auf unserem Superstreamer Join, falls Sie zu spät zugeschaltet haben. Jetzt noch einen schönen Abend.